Beyond the Floss.
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 Hi und herzlich willkommen zu Beyond the Floss, the Empowering Dental Podcast.
Hi.
In unseren Highs und Lows erzählt euch Nora heute, wie ein Berliner Sonntag aussehen kann. Wir gehen zusammen auf einen Rave von einer richtig coolen Berliner DJ-Crew. In den Lows hören wir über einen gecancelten Flug und was das für einen finanziellen Totalausfall nach sich zog. Und im Fokus geht es heute um die Assistenzzeit und ums Gehalt. Ihr hört mit klaren Zahlen, was ist nun eigentlich ein Gehalt, was man als Assistenzzahnärztin verdienen darf? Außerdem Red Flags, was also gar nicht geht bei einem Gehaltsverhandlungsgespräch. Dinge, die wir mit einem klaren Nein beantworten müssen und sollen. Im Learning der Woche hört ihr über Spargelspitzen, die als erstes den Dom sehen können. Und im Dental Empowerment gibt's noch einmal eine große Portion Selbstbewusstsein für euer Verhaltsgehandlungsgespräch.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch, überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.
Highs und Lows. Ich möchte mit meinem High anfangen. Das war so cool. Es war gestern, es war ein Rave. Wir sind ja hier in Berlin. Also für alle, die schon mal in Berlin waren, hier selber wohnen oder gewohnt haben, das muss man einfach mal gemacht haben, wenn man
der Klassiker
hier ist. Richtig, richtig cool gewesen, weil A, kostenfrei, B, super geringe Anzahl an Menschen, also richtig viel Platz zum Tanzen,
ja.
Und C, auch noch eine Band, in Anführungsstrichen, weil eigentlich sind es DJs.
Ja.
Ich habe es noch nicht so richtig verstanden, wie man zu viert DJ sein kann. Aber
ich glaube, das nennt man dann eine Crew. Das ist dann eine DJ-Crew, sind die dann.
Also auf jeden Fall ganz cool. Ich habe gedacht tatsächlich, so von den Songtexten her und auch so, wie sie sich auf Social Media geben, dass die alle sehr, sehr jung sein müssen.
Mhm.
Ist aber, glaube ich, gar nicht so. Also tatsächlich, glaube ich, sind die auch eher so in ihren 30ern, zumindest ein paar von denen.
Ja.
Also sie heißen auf jeden Fall Oswald und machen halt Elektromusik mit aber auch ein bisschen melodischem Gesang da drin und legen halt auch viele von diesen typischen Gen Z 2000er Liedern.
Ist ja auch dein Ding, ne? Du magst ja auch so Elektro, der so ein bisschen mit
melodischer ist.
Ja. Ne? Ja, das ist ja schon auch genau deins.
Genau, also melodischen Elektro mag ich voll gerne. Oder tatsächlich sonst ja eher so Afrobeats. Also ich bin ja eher so ein melodischer Typ und rhythmisch. Das finde ich cool. Es war auf jeden Fall ein richtig guter Vibe und hat voll Spaß gemacht. Und ich habe jetzt auch so ein bisschen verstanden, dass eigentlich nur zwei in der Mitte so richtig das gemacht haben. Und der eine ist so dieser Wellbeing-Manager, sag ich mal, der einfach mega gute Laune verbreitet, voll viel tanzt. Und
cool.
Ja,
so ein, also quasi jemanden, der auch noch so Emotionen rüberbringt, wie ein Act.
Ja, und der ist wirklich, also das ist so jemand, den guckst du an und kriegst sofort gute Laune und der tanzt einfach auch mega gerne und cool und die sind einfach alle vier so groß, das war wirklich verrückt. Man hat die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch hier mal im Birgit war, also das ist dieser Biergarten und da ist halt rechts an der Seite noch so eine Fläche, auf der man halt tanzen kann. Und da ist ja kein Podest in der Mitte.
Mhm.
Aber man hatte das Gefühl, die stehen alle auf dem Podest, weil alle um die 2 Meter groß sind,
ja
aber
witzig.
Alle vier. Das heißt, die standen einfach da über allen Obwohl
vielleicht
sie
haben
halt
die sich ja so kennengelernt. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der auch so groß ist und der meinte, wenn man auf einem Konzert ist, man kennt am Ende alle Großen. Weil es die sind, die sich über den anderen Leuten halt immer angucken. Du guckst halt so rum und guckst halt immer nur in 5 Gesichter. So lernt man sich vielleicht
witzig
kennen.
Ja, wer weiß. Also ja, richtig cool gewesen, super Stimmung und so auf einen Sonntag. Ja. Ich habe natürlich keinen Alkohol getrunken, aber ich habe halt einfach richtig viel Spaß gehabt und dadurch, dass die noch nicht so bekannt sind, konnte man da eben halt auch, wie gesagt, nur mit so 200 Leuten oder was das war, feiern.
Ja, Nora stand ja sogar auf der Gästeliste, hast du mir erzählt.
Man musste,
Ja, man musste.
Und ich habe das Reel schon gesehen, also man kann mich da sehen, ihr könnt mich ja mal suchen, was sie hochgeladen haben.
Dann könnt ihr ja Beyond the Floss mal mit denen verlinken zusammen. Ja, cool, ich liebe das ja auch in Berlin. Jetzt, wo es im Mai gerade wieder losgeht mit den Open Airs, mit den Festivals, ist meine absolute Lieblingszeit. Wenn ich dann in, ich glaube, 3 Wochen ist es schon, da bin, müssen wir uns unbedingt was raussuchen.
Definitiv, ja. Ja, gut, mein Low hat auch mit Freizeit zu tun tatsächlich. Werde ich jetzt einmal was zum Thema Urlaub teilen. Mir wurde halt einfach, und ich glaube, es ist mir wirklich noch nie passiert, mein Flug gestrichen.
Vor allem komplett weg, gecancelt.
Weg, einfach weg. Also man hat das Geld natürlich erstattet bekommen, das ging dann auch recht fix, aber das fand ich ganz schön wild. Also einfach Flug weg.
Ja.
Weil, also ich habe das halt gelesen und dachte so, wie weg, weg, also weg? Ja, weg. Also weg, weg. Und dann musste ich neu buchen und der Flug war halt, ja klar, weil was sollte ich machen?
Kriegst du keinen Ersatz, du musst den neuen Preis dann bezahlen.
Das ja, und auch,
ätzend.
Ja, also ich arme, war ja schön dann, aber war halt auch einfach 4-mal so teuer. Ich musste dann Lufthansa fliegen.
Mhm.
Ist ja eigentlich auch
4-mal so teuer?
Mhm. Ja.
Boah.
Also wirklich 4-mal so teuer. Also ich hatte für meine ursprünglichen Flüge irgendwie ist ja heute eine Zahlenfolge, also. Ich hatte für meinen ursprünglichen Flug irgendwie um die 100 Euro bezahlt und dann waren es halt 4-mal so viel. Also, ja, war teuer.
Das ist aber hart.
Tat mir auch richtig weh, aber es war halt ein lang geplanter Trip mit schon gebuchter Unterkunft und es hingen noch mehr Leute.
Ja,
es hingen noch mehr Leute mit drin, bei denen dann eben klar war, dass die sonst ja auch canceln müssen, weil sie von einem anderen Flughafen ausgeflogen wären. Also wie man es gedreht und gewendet hat, es musste dann halt sein. Ja, es war halt einfach jetzt ein bisschen nervig, weil so ein Urlaub, den man für 4 Tage macht, der dann aber allein schon wegen des Fluges so teuer ist.
Ganz, ganz bitter ist das.
Ja, ja. Also das haut halt einfach zum Thema Geld jetzt.
Ja.
Ne? Das hat so reingehauen. Ich hatte damit halt nicht kalkuliert. Das sind halt so unkalkulierte 300 Euro gewesen.
Ja.
Und dann ist man, finde ich, vor Ort im Urlaub auch so gehemmt. Also
ja, dann hält man sich da zurück. Ne? Das ist so schade dann, ja.
Richtig unnötig einfach gewesen. Und ich finde es auch voll krass, weil die Flüge werden ja immer so verherrlicht im Vergleich zur Deutschen Bahn, über die sich immer alle aufregen.
Ja, aber es ist schon auch bei den Leuten, die viel fliegen. Also wir sind ja einfach niemand, der viel fliegt. Wir fahren halt viel Bahn.
Ja, das stimmt.
Dann sieht man das halt, dass es echt oft ist, ne, dass da Flüge gecancelt werden. Und dann ist es halt auch ein ganz anderer Preispunkt.
Ja, korrekt. Also das war richtig blöd einfach, vor allem finanziell, weil bei mir in solchen Monaten wie jetzt zum Beispiel April oder Mai, in denen viel ansteht, da kalkuliere ich meine Kosten in der Regel doch schon ziemlich gut, sodass es eben passt.
Ja.
Auch bei mir privat ziemlich viele Geburtstage, die wichtig sind. Also alle meine Allerliebsten haben eben genau im April und Mai Geburtstag. Das sind meine Ausgaben, neben Dezember, glaube ich, das ist mein ausgabestärkster Monat.
Witzig, dass immer alles auf einen Schlag kommt. Ne? Bei mir ist es auch ganz ähnlich, dass irgendwie alle in einem Zeitrahmen von 8 Wochen Geburtstag haben.
Genau, und da ist man eh schon mal arm.
Ja.
Weil dann muss man, also man muss nicht, man kauft dann halt Geschenke und dann geht man ja noch auf die Geburtstage, da muss man dann
hinfahren. Genau, oder
dann
fliegen.
Dann braucht man ein Outfit. Genau. Ja. Und da so ungeahnte Kosten. Plus, es war ja nicht nur das. Mhm. Ich musste ja dann auch noch einen Flug mit Zwischenstopp buchen, weil es keinen Direktflug mehr gab.
Nein.
Ja, das heißt, ich stand dann auch noch 2-3 Stunden in Frankfurt rum, war auch schön.
Von Frankfurt, das ist halt auch so nah dran an Berlin, da denkt man sich so, wie unnötig ist das jetzt bitte hier rumzustehen, 2 Stunden lang. Ja. Die Lebenszeit kommt ja auch nicht zurück.
Nee. Aber der Flug war dafür mit Lufthansa natürlich deutlich entspannter, wenigstens das.
Ja, war es so ein Unterschied? Was ja. war denn jetzt der Riesenunterschied für dich?
Die Beinfreiheit auf jeden Fall, weil ich nämlich niemand bin, der mehr Beinfreiheit bucht. Also das mache ich einfach nicht.
Nie. Kennst du diese Spielshow? Da geht es darum, da muss man ganz schnell Sachen sagen. Also so, dann fragt jemand, nennen Sie einen Ort mit wenig Beinfreiheit? Und derjenige wollte halt sagen, Flugzeug, hat aber gesagt, Spanien. Weil die dann...
Nein!
Derjenige hat an Flugzeug und an Fliegen gedacht. Und dass er da hin muss.
Und jeder wusste, was er meinte. Gesagt. Mallorca, Hammer.
Nennen Sie einen Ort mit wenig Beinfreiheit.
Spanien.
Spanien. Muss ich jetzt gerade denken.
Witzig. Ja. Nee, aber genau, also wenn, dann fliege ich halt in der Regel, wenn es jetzt kein Langstreckenflug ist, sondern ein Kurzstreckenflug, dann kaufe ich einfach das Billigste und so. Und dann habe ich also mehr Beinfreiheit jetzt gehabt, habe ein Wasser gekriegt und ich fand auch das Personal deutlich netter.
Ja?
Ja.
Okay.
Und auch die Rückenlinie ist natürlich dann auch verstellbar, ne?
Mhm.
Und die Sitze insgesamt scheinen, oder sie sind weiter auseinandergeschraubt, ich weiß es nicht, aber man hat insgesamt einfach ein bisschen mehr Platz und besseres Klima. Also ich fand es im Vergleich zu denjenigen, mit denen ich zusammengeflogen bin, die es irgendwie anscheinend nicht so besonders anders fanden, ich fand es deutlich angenehmer.
Okay.
Naja, schauen wir mal.
Ja, schön. Also na, immerhin hat es sich dann ja in dem Sinne ein bisschen rendiert.
Ja, viel Wasser auf jeden Fall getrunken. War ja umsonst.
Sehr gut. Das ist nicht was für dich. Focus Beyond the Floss. Du bist gerade fertig mit der Uni und endlich geht's los bei deiner ersten Stelle. Was wollen wir? Geld verdienen. Denn am Ende des Tages ist Zahnärztin sein unser Job. Wir erklären euch heute, wie ihr das bezahlt bekommt, was ihr verdient. In der Uni wird ja leider gar nicht drüber gesprochen. Deswegen haben ja auch wir, Nora, du und ich, angefangen, ohne zu wissen, wie es eigentlich geht und wie es funktioniert.
Man unterhält sich dann eben mit FreundInnen und fragt mal so rum von denjenigen, die man kennt, die schon angefangen haben, hey, was verdienst du denn so? Aber das sind ehrlich gesagt ja total blöde Infos, die man da kriegt, zumal ChatGPT einem da auch nicht wirklich weiterhelfen kann, wenn wir mal ehrlich sind.
Genau, weil ChatGPT ja nämlich leider nur bis 2024 Inhalte weitergeben kann. Und dann ist nämlich erstmal die erste Frage, wo findet man denn das, was man sucht? Und das findet man zum Beispiel bei den Kammern. Also in dem Bundesland, wo du arbeitest, guckst du auf der Kammerseite, was muss ich eigentlich tun als Assistenzzahnärztin? Wie viele Stunden muss ich arbeiten?
Denn da fängt es nämlich an. Erstmal, bevor du dich darum kümmerst, wie viel Geld du kriegst, musst du erstmal gucken, für wie viel Arbeitszeit kriegst du denn das Geld? Denn die Vorbereitungszeit, das sind ja 2 Jahre, es sei denn, du möchtest einen Fachzahnarzt machen und weißt das schon direkt, nachdem du aus der Uni rauskommst. Darauf kommen wir später zu sprechen. Gehen wir jetzt erstmal von diesen ganz normalen 2 Jahren aus, dann muss man ja wissen, wie viele Stunden sind das? Und Anni sagt's euch.
Gemittelt sind es 30 Stunden ungefähr in Deutschland. Es hängt aber eben von der Kammer ab, in der du bist. Und ich weiß noch, in Berlin waren es damals ungefähr 32,5 Stunden, die man als ganze Assistenzzahnarztstelle machen musste. Und wenn du jetzt zum Beispiel nicht ganztags, sondern eben halbtags arbeiten willst, dann bedeutet das für deine Vorbereitungszeit, so heißt es ja eben auch, wenn du bei den Kammern guckst, musst du immer nach Vorbereitungsassistenzzeit. Ziemlicher Zungenbrecher.
Vorbereitungsassistenzzeit.
Schauen. Okay. Jedenfalls möchtest du das nur halbtags machen, dann verlängert sich natürlich deine Zeit. Also wenn du jetzt 15 Stunden angenommen mal arbeitest, dann verlängert sich die Zeit der Assistenzzeit auf 4 Jahre. Also dann wird es das Doppelte, weil du nur die Hälfte an Stunden quasi arbeitest.
Also Learning Nummer 1 hier an der Stelle oder dein erstes To-Do, was du hast, überleg dir, wie viel du arbeiten möchtest jetzt und dann schaust du nach, welche Kammer in deinem Bundesland ist. Das heißt, du guckst dann auf dieser Zahnärztekammerseite nach. Was ist eine Vollzeitstelle? Eine Vollzeitstelle ist nämlich nicht immer gleich 40 Stunden oder 30 Stunden. Also schau das erstmal nach, damit du überhaupt weißt, auf welcher Grundlage du verhandeln kannst.
Genau, weil es eben von Kammer zu Kammer sehr unterschiedlich sein kann. Und nicht, dass du am Ende dann dastehst und denkst, du hast deine ganze Zeit schon absolviert und dann musst du aber noch ein halbes Jahr. Wär blöd.
Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu diesen Jahren der Vorbereitungszeit. Also 2 Jahre wissen wir alle, okay. Ein Jahr könnte es aber auch sein. Und das wäre eben, wenn du schon wüsstest, du willst danach einen Fachzahnarzt machen. Also entweder Oralchirurgie oder Kieferorthopädie. Mhm. Im besten Fall kümmerst du dich dann auch schon im Vorhinein darum, dass du diese Weiterbildungsstelle bekommst, weil dann bist du nämlich Weiterbildungsassistent diese ganzen 3 Jahre. Dann sind es insgesamt also 4 Jahre. Und in diesen 4 Jahren ist dann ein allgemeinzahnärztliches Jahr drin und 3 spezialisierte Jahre, die sich dann auch nochmal aufteilen können in Klinik und Praxis. Genau. Anderes Thema. Nur nochmal dazu.
Jetzt geht's endlich ums Gehalt. Was kannst du beim Gespräch, beim Bewerbungsgespräch erfragen für ein Gehalt als Assistenzzahnärztin? Es gibt 2 verschiedene Modelle zum Vertrag. Du kannst entweder nach einem Fixgehalt fragen oder nach einem Grundgehalt mit Umsatzbeteiligung. Auch da geht es natürlich wieder darum, wie viele Stunden willst du arbeiten? Weil logischerweise, wenn du 28 Stunden arbeitest, dann verdienst du weniger, als wenn du 30 arbeitest. Und danach richten sich natürlich auch die Zahlen.
Jetzt gibt es dieses Fixgehalt und die Umsatzbeteiligung mit Grundgehalt. Jetzt muss man erstmal für sich entscheiden, was ist denn da das Beste für mich? Und wenn man so mit Menschen redet, die Geld verdienen oder generell so in der Finanzwelt, dann hört man ja immer nur Umsatz, 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 Umsatz. Ja, das stimmt. Klar, man macht Umsatz. Und dann kann man davon prozentuale Anteile haben wollen. Aber was natürlich zu beachten ist, ist, dass man am Anfang unter Umständen noch gar nicht so viel Umsatz macht. Und das hat nichts damit zu tun, dass man gerade erst aus der Uni kommt, sondern das hat einfach auch damit zu tun, dass unter Umständen die dir vorgesetzte Person auch gar nicht unbedingt möchte, dass du von Anfang an so viel Masse machst oder eben auch so krasse Fälle machst, weil du es vielleicht noch gar nicht gemacht hast. Das heißt, es ist unter Umständen zu beachten, ob es sinnvoll ist, direkt von Anfang an eine Umsatzbeteiligung haben zu wollen. Nicht, weil sie dir nicht zusteht, sondern einfach, weil du vielleicht damit gar nicht unbedingt mehr Geld verdienst.
Genau. Jetzt mal angenommen, dass du eine Umsatzbeteiligung haben willst und wir können da gleich auch nochmal darauf eingehen, was es jetzt bedeutet für dich am Anfang unter auch diesem Druck zu stehen, dass du, wenn du nämlich umsatzbeteiligt bist, musst du auch einen Umsatz machen, um ein Gehalt zu bekommen, was du gerne hättest. Und diesen Druck zum Beispiel hättest du ja gar nicht, wenn du jetzt ein Fixgehalt hast. Aber einmal zu den Zahlen. Wenn du Assistenzzahnarzt bist, dann ist es gemittelt ungefähr ein Grundgehalt zwischen 2,5 und 3,5 und eine Umsatzbeteiligung von etwas zwischen 20% und 30%.
Das sind natürlich jetzt Mittelwerte. Wir orientieren uns jetzt wirklich da dran. Es gibt immer Ausreißer nach unten und nach oben. Das richtet sich nach Region, nach Arbeitgeber, nach deinem Verhandlungsgeschick und auch danach, ob das eine Privatpraxis ist oder ein MVZ.
Genau. Dann muss man sich natürlich überlegen, wenn du jetzt umsatzbeteiligt bist, dein Gehalt ist flexibel, dein Gehalt fluktuiert. Es wird mal einen Monat etwas mehr, es wird mal einen Monat etwas weniger sein. Damit musst du rechnen, dass du eben deine Fixkosten, die du zu Hause hast, auch im schlechtesten Falle bezahlen kannst. Logisch, aber geh nicht davon aus, dass du gleich am Anfang die Riesenumsätze fährst. Das wird vermutlich nicht passieren. Und trotzdem ist es so, dass auch in der Assistenzzahnarztzeit dein Gehalt ansteigt, ungefähr, auch wieder Mittelwert, 250 Euro brutto pro Halbjahr. Und dann ist es zum Beispiel nach ungefähr 6 Monaten oder nach 12 Monaten zum Beispiel an der Zeit, um dann auch wieder nachzuverhandeln, weil du dann nämlich ungefähr einen Überblick hast darüber, was für Umsätze machst du denn? Und dann kannst du eben so wieder argumentieren und dein Gehalt dementsprechend anpassen oder deine Umsatzbeteiligung in dem Falle.
Und bevor wir jetzt noch weiter detailliert darauf eingehen, noch einmal ganz kurz zu diesem Fixgehalt, was man ja auch aushandeln kann. Auch das ist eine Option, um einzusteigen.
Ja.
Es gibt auch unterschiedliche, wie sagt man das, Persönlichkeitstypen. Manche sind eben sehr sicherheitsliebend. Das Risiko, was wir jetzt gerade eben kurz angesprochen haben, was es natürlich bei einem variablen Gehalt gibt, das gibt es beim Fixgehalt logischerweise nicht. Da kriegst du nämlich immer dasselbe. Und das kann unter Umständen auch Vorteile haben, vor allem zu Beginn der Assistenzzahnarztzeit, weil das eben den Druck so ein bisschen rausnimmt. Also genau. Auch das ist eine mögliche Variante und da sind die Zahlen noch variabler eigentlich, weil es tatsächlich da total auf dein Verhandlungsgeschick auch ankommt, wie du dich verkaufst, weil unter Umständen die Praxis damit am Anfang vielleicht ein bisschen mehr Geld für dich ausgibt, aber im Nachhinein du wahrscheinlich eher auf der schlechteren Seite bist.
Gemittelt ist es in der Assistenzzahnarztzeit 2024 so gewesen, dass die Fixgehälter ungefähr zwischen 4 und 4,5 brutto lagen. Und das ist natürlich, wenn man das jetzt hört, relativ viel. Und das stimmt auch. Nora und ich haben uns im Vorhinein auch unterhalten. Wir kennen natürlich die Zahlen von vor 10 Jahren, aber nichtsdestotrotz hätten viele unserer Kolleginnen, Freundinnen sicher mehr verdient am Ende des Tages, wenn sie von Anfang an ein Fixgehalt gehabt hätten. Vorteil ist dann natürlich, du hast A, diesen wirtschaftlichen Druck nicht. Du kannst dir alle Zeit der Welt nehmen, du kannst trotzdem deine Miete bezahlen, auch wenn du jetzt nicht vielleicht dann dabei bist und da irgendwelche großen Umsatzzahlen um dich schmeißen kannst, weil das in dem Moment vielleicht noch gar nicht so einen Stellenwert hat. Kann aber die entspanntere Variante sein, auf jeden Fall am Anfang.
Wichtig natürlich auch an der Stelle, auch das Fixgehalt oder vielleicht sogar explizit das Fixgehalt sollte nachverhandelt werden. Was nämlich trotzdem, und ihr wisst, da hacken wir immer drauf rum, ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ihr von Anfang an Einsicht in eure Zahlen habt und dass auch wenn ihr ein Fixgehalt aushandelt, Bescheid wisst, was für Umsätze ihr fahrt, weil ihr nämlich danach trotzdem dann euer Fixgehalt anpassen könnt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend. Keine Sorge, wir haben euch. Wir können gleich nochmal genau drauf eingehen.
Der Umsatz ist im Grunde das, was du wirtschaftlich wert bist für die Praxis. Denn daran ist am Ende des Tages auch die Qualität natürlich, aber auf dem Papier wirst du daran gemessen werden. Es gibt sogar Praxen, und jetzt mal hier ein kleiner Insider, es gibt sogar Praxen, da ist es so, dass die Umsätze der dort arbeitenden Zahnärzte ausgedruckt werden, da wird ein Ranking gemacht und an die Spinntür geklebt. Und zwar, um dann untereinander den Wettbewerb anzustacheln.
Das ist schon eine richtig fiese Nummer, ganz ehrlich.
Ich finde, es geht auch gar nicht und es geht auch vor allem in die verkehrte Richtung. So, das ist ja quasi das Extrem, aber es zeigt halt einfach Folgendes für größere Praxen und da denke ich zum Beispiel an MVZ, wo viele Stellen sind, wo viele Assistenzzahnärzte anfangen können, relativ schnell. Vor allem da geht es um Umsatz und um da zu verhandeln, musst du eben deine Umsätze kennen, weil das der Wettbewerb ist, der nicht nur unter den Zahnärzten, was natürlich Quatsch ist, besteht, aber eben auch zwischen den Praxen und auch für die Praxis selbst. Ja, wir sind Zahnärzte und wir arbeiten im Gesundheitswesen, aber natürlich ist es wichtig, Geld zu verdienen.
Korrekt. Und vielleicht noch, um jetzt das allerletzte Modell einmal noch herauszuklamüsern, bevor wir dann detailliert auf die einzelnen eingehen, ist einmal noch die Möglichkeit, natürlich an der Uni zu bleiben. Ja. Da wird man ja nach Tarif bezahlt. Und der Tarif, den kann man tatsächlich online nachgucken. Da weißt du nämlich schon mal ganz genau, was du kriegst. Das ist auch nicht zu verhandeln. Das unterschreibst du oder eben auch nicht. Und das liegt ungefähr bei 4.400 Euro, was für den Einstieg natürlich ganz schön viel ist, was aber dann die ganze Zeit sich eben auch nicht verändert. Und es ist auch völlig egal, was du leistest. Du hast dann natürlich ein paar Vorteile. Du hast in der Regel keinen wirtschaftlichen Druck. Du hast natürlich viele Leute um dich rum, du bist im gewohnten Umfeld, du bist nah an der Wissenschaft, es hat viele Vorteile, kann sehr cool sein.
Aber es ist natürlich so, dass du an der Klinik relativ wenig behandelst. Die Behandlungszeit von den Assistenten, die wir in der Uni in Berlin hatten zum Beispiel, die war deutlich, deutlich geringer als diejenigen, die jetzt in der Praxis waren, weil du natürlich auch im Studentenkurs sitzt, wenn das was ist, was dir Spaß macht, super. Aber an Behandlungszeit und um dann richtig zu starten auf einer Behandlungsschiene, ist es an der Uni sicherlich weniger.
Genau, also wir beide haben beide nicht in der Uni gearbeitet, nachdem wir sie verlassen hatten. aber es gibt natürlich durchaus Situationen.
Ich wurde das tatsächlich aber gefragt. Berlin hätte mich gerne gehabt. Also die haben mich gefragt, ob ich das machen will. Und ich habe mich aber genau aus diesem Grunde dagegen entschieden, das zu machen, weil ich einfach Bock hatte, endlich zu behandeln.
Mhm. Aber wenn man zum Beispiel weiß, also ich liebe Prothetik. Prothetik ist genau mein Ding. Und ich möchte nur super spezialisierte Arbeiten und ich möchte forschen und ich liebe Lehre. Dann ist das eine super schöne Option, da direkt frühestmöglich einzusteigen. Denn wie gesagt, am Anfang ist es ja sogar noch relativ viel Geld, was man hat. Wenn man erst in die Praxis geht und dann versucht zurückzukommen, dann ist der Weg, glaube ich, relativ steinig. Deswegen, wenn man wirklich weiß, da habe ich Bock drauf, das ist mein Weg, dann kann man das von Anfang an machen. Und dann ist das Gehalt da, wie gesagt, bei Pi mal Daumen, 4.400 Euro. Guckt's nach auf der Seite von eurer Uniklinik, da steht's wirklich einfach, wird nach Tarif verhandelt, fertig.
Ja, und natürlich für die Unikarriere, je früher, desto besser anfangen. Also wenn einer Unikarriere machen will, dann schnell.
Kommen wir jetzt einmal zu dem Modell Umsatzbeteiligung Grundgehalt und klamüsern euch das jetzt einmal auf. Anni hat ja schon festgehalten, also das Standardgrundgehalt liegt so zwischen 2,5 und 3,5 und die Standardumsatzbeteiligung liegt zwischen 20% und 30%. Okay, das sei jetzt mal so dahingestellt. Wir reden hier immer noch von einer Vollzeitstelle.
Genau. Und dann ist es so, dass du die Umsatzbeteiligung bekommst du quasi zusätzlich zu deinem Grundgehalt. Das Grundgehalt heißt so, weil du das immer bekommst im Monat. Und angenommen, du würdest jetzt 0 Euro Umsatz machen, das passiert nur, wenn du nichts machst und nicht einbestellt bist den ganzen Tag, dann würdest du 0 Euro dazu bekommen, also deine 2.500 Euro brutto wären dein Gehalt. Wenn du jetzt anfängst, Umsatz zu machen, das heißt, wenn du Patienten behandelst, dann ist es nicht so, dass du von Anfang an bei der ersten Füllung auf Euro 1 deine 20% bekommst oder deine 25%. Sondern in der Regel ist es so, dass du eine Umsatzschwelle erreichen musst.
Genau, dieses Wort Schwelle, das wird euch noch verfolgen, denn die ist sehr, sehr wichtig zu legen. Und da gibt es tatsächlich keine einheitliche Regel. Mhm. Aufgepasst, es gibt keine Regel, ab welcher Schwelle deine Umsatzbeteiligung beginnt. Das heißt, das ist Verhandlungssache und das liegt wirklich 100% an dir.
Ja, man kann ungefähr sagen, gemittelt ist es tatsächlich so, dass die Umsatzschwelle immer ungefähr ein 3- bis 4-faches deines Grundgehaltes ist. Warum ist das so? Dein Arbeitgeber hat natürlich auch Kosten und die muss er erstmal gedeckt haben. Der will natürlich auch was verdienen, logisch. Und damit hat er quasi die Kosten für dich gedeckt, wenn du so viel Umsatz gemacht hast, dass du über diese Schwelle gekommen bist. Und dann, sagen wir mal, du bekommst 2,5 und du musst dann 10.000 Euro Umsatz erwirtschaften, bekommst du dann ab dem ersten Euro deine Umsatzbeteiligung.
Also ab 10.000 und 100, genau, und 1, dann kriegst du auf diesen 1 Euro diese 25%.
Genau.
Und das wird addiert. Genau.
Ja.
Und jetzt gibt es nochmal Unterschiede, wann du dann dieses Geld von diesem Umsatz überhaupt siehst. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Wenn wir jetzt also diese Schwelle haben, dann ist natürlich logisch, erstmal so ganz generell, das könnt ihr euch schon mal merken, je geringer die Schwelle, desto besser für euch.
Genau. Denn desto schneller bekommst du deine Umsatzbeteiligung. Aber je geringer die Schwelle, ist dann meistens auch dein Grundgehalt ein bisschen geringer. Das bedeutet dann, du hast zwar mehr Möglichkeit, wenn du dich anstrengst und viel behandelst und große Behandlungen machst, mehr zu verdienen. Aber das Risiko ist ebenso größer.
Genau, also da ist das Thema Risiko. Ja. Und dann ist es nochmal so, dass viele Chefs, Chefinnen einem vorschreiben möchten, ob es jetzt das dreifache oder das vierfache Grundgehalt ist. Und da nochmal, merkt euch das, es gibt keine Regel. es wird einem immer vorgegaukelt, gerade wenn man Berufsanfänger ist, dass man, das ist immer so. Nee, nee, das ist ab dem Vierfachen. Nein, es gibt da keine Regel. Okay, nochmal sage ich es jetzt nicht. Aber jetzt ist es natürlich so, wenn ihr jetzt 2500 Euro als Grundgehalt bekommt, was ja an sich nicht so viel ist, brutto. Wenn ihr das jetzt runterrechnet auf netto, wie viel bleibt einem da übrig?
Ungefähr 2 und ein bisschen.
So viel, ja? Ach so, weil die Steuerklasse dann noch so gering ist, ne? Gut, aber jetzt kommt dann noch eure Umsatzbeteiligung drauf. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel von 2500 das Vierfache nehmt, dann sind es ja 12.000 Euro, die ihr erwirtschaften müsst. Und dann müssen wir mal überlegen, als Assistenzzahnarzt in den ersten Monaten sind 12.000 Euro, das ist gar nicht so unrealistisch tatsächlich.
Ja.
Es kann sein, dass man wirklich nur 12.000 Euro Umsatz macht. Und dann kann es eben sein, dass man überhaupt gar nicht an seine Umsatzschwelle drankommt. Und es gibt sogar Regelungen, und da müsst ihr aufpassen, dass, wenn man nicht da drankommt, man sogar Minus bekommt. Das heißt, würde deine Schwelle zum Beispiel bei 12.000 Euro liegen, aber du hast nur 9.000 Euro geschafft, dann müsstest du quasi deine Prozente, diese 25%, sagen wir mal, die du ausgehandelt hast, auf diese 3.000 Euro draufzahlen, und das wird dann verrechnet. Und das kann richtig blöd werden.
Ja, das ist zum Beispiel auch das Problem, dass eben diese Regelungen, die da in den Verträgen so stehen, die werden nicht kontrolliert. Es gibt keine Instanz, die das kontrolliert und die schaut, ob das rechtens ist, was du da verhandelst. Das ist halt leider in der Zahnmedizin so, weil jede Praxis so ungefähr sich da eine Regelung selbst ausdenken kann, dass du nicht weißt, ob es überhaupt diese Regelungen gibt. Jeder erzählt dir was anderes. Das heißt, wenn du wirklich sicher gehen willst, nimm deinen Vertrag, geh zu einem Rechtsanwalt und frag, darf man das so? Ist das so überhaupt in Ordnung? Und natürlich auch wieder viel drüber sprechen mit deinen Freundinnen. Wie ist es bei dir geregelt? Grundsätzlich kann man sagen...
Und wenn Cut! Ihr dachtet, jetzt kommt der spannendste Teil?
Stimmt. Nächste Woche Mittwoch.
Schneller als ihr Beyond the Floss Podcast sagen können.
Zur Primetime geht es weiter mit dem zweiten Teil der Folge, dem Learning der Woche und Dental Empowerment.
Abonniert unseren Kanal.
Und wenn ihr uns in unserem Daily und Dental Live verfolgen wollt, dann könnt ihr das auf Insta und TikTok tun.
Bis zum nächsten Mittwoch, ihr Lieben.
Mit Teil Nummer 2. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao.
Beyond the Floss.
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 The Empowering Dental Podcast.
Wir nehmen euch mit in unseren privaten und beruflichen Alltag als Zahnärztin.
Sprechen über Höhen und Tiefen, ein gesundes Mindset und mentale Balance in der Zahnmedizin.
Teilen mit euch, was es wirklich heißt, heutzutage Zahnarzt zu sein.
Und bei uns findet ihr Empowerment für euer Daily Dental Life.
Jeden Mittwoch. Überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns gerne auch bei YouTube, TikTok und Insta.